Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Emissionshandel ist das zentrale Instrument in der EU, um die Klimaziele zu erreichen. Aber es ist auch ein zentrales Instrument, über das sehr oft diskutiert wird und das wohl auch reformiert werden soll. Und die EU-Kommission, die stellt heute ihre Pläne für so eine Reform vor. Und das macht sie tatsächlich in diesen Minuten, tritt sie vor die Presse. Damit unsere Korrespondentin noch ein bisschen zuhören können, schalten wir gleich vor ihr zu ihr und schauen aber zuerst noch auf ein anderes Thema, was auch mit Emissionen zu tun hat. Weil es nämlich um den Emissionshandel geht, dann geht es ja meistens um das CO2, das schädliche Gas fürs Klima. Und es geht darum, dass dieses Gas reduziert werden soll in den Emissionen. Es gibt aber auch noch andere Treibhausgase, die relevant sind für die menschengemachte Erderwärmung. Und das ist zum Beispiel Methan. Das bildet sich unter anderem im Magen einer Kuh, auf Mülldeponien und bei der Förderung fossiler Brennstoffe. Deutschland und Algerien, die haben gestern eine Absichtserklärung unterzeichnet, die mehr Zusammenarbeit bei der Minderung von Methanemissionen in der Öl- und Gasproduktion bringen soll. Hintergrund davon ist, dass in Zukunft mehr LNG, also Flüssiggas, aus Algerien nach Deutschland geliefert werden soll und damit in die EU. Über die Wirkung und Ursachen von Methanemissionen habe ich kurz vor der Sendung mit Thorsten Sachs gesprochen. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Earth Atmosphere Interactions am Helmholtz-Zentrum für Geoforschung. Herr Sachs, kurz zu Beginn noch mal ganz grundsätzlich die Frage: Wie relevant ist Methan, wenn es um den Klimawandel geht? Also wie schädlich ist es?
Ja, Methan ist das zweithäufigste Treibhausgas. Also wenn man jetzt Wasserdampf mal rauslässt, Wasserdampf, CO2 und dann Methan. Und das ist insofern relevant, als dass es eine sehr viel höhere Klimawirksamkeit hat als CO2. Von daher trägt das schon wesentlich dazu bei, hat aber den großen Vorteil in Anführungsstrichen, dass es nicht so lange in der Atmosphäre verbleibt wie das CO2.
Aber welche Auswirkungen ganz konkret hat Methan? Warum ist es so viel schädlicher als jetzt zum Beispiel CO2?
Weil pro Molekül Methan eine stärkere Erwärmung verursacht wird als mit einem CO2-Molekül.
Wenn Sie jetzt sagen, das geht vergleichsweise schneller aus der Atmosphäre wieder weg, aber wie merken wir trotzdem die Auswirkungen von Methan jetzt auf das Erdklima bezogen?
Die merken wir durch eine zusätzliche Erwärmung. Da habe ich jetzt keine Zahl parat, wie viele Grad oder Zehntel Grad das sind. Aber das Methan, was in die Atmosphäre gelangt, führt zu einer weiteren Erwärmung, die wir dann auch spüren, genauso wie die Erwärmung, die durch CO2 verursacht wird. Was ich meine mit, es bleibt nicht so lange in der Atmosphäre, ist, dass es nach durchschnittlich 10, 12 Jahren, glaube ich, wird es wieder abgebaut. Beim CO2 ist ja ein großes Problem, dass es sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende anreichert in der Atmosphäre. Das heißt, je länger man wartet, das zu reduzieren, desto größer wird das Problem. Beim Methan hat man eher die Chance, einen schnellen Effekt zu erreichen, weil es diese kürzere Verweilzeit in der Atmosphäre hat.
Lassen Sie uns mal kurz schauen, wo kommt denn das Methan aber her? Das wird, habe ich gelesen, zu 2/3 sind das menschengemachte Ursachen. Aber wo kommt denn das her? Was sind so Hauptquellen für die Methanemissionen?
Genau, 2/3 menschengemacht, und davon sind die beiden größten Anteile fossile Energiewirtschaft und Landwirtschaft. Und dann noch zu einem geringeren Maße Brände, wenn man die auch in die menschengemachten Emissionen reinrechnet. Aber die beiden Hauptbeiträger sind Energiewirtschaft und Landwirtschaft. Ach so, und Abfallwirtschaft habe ich noch vergessen, kommt auch noch dazu.
Kurz zur Landwirtschaft, das ist dann dieser Fakt, der oft eher, glaube ich, ein bisschen belächelt wird, der pupsenden Kühe?
Ja, genau, das kommt aber auch nicht hinten raus, sondern vorne, weil es Wiederkäuer sind. Genau, es ist viel Viehhaltung, aber auch Nassreisanbau zum Beispiel, gerade in Südostasien zum Beispiel. Die Reisfelder sind eine große Methanquelle, aber das sind die beiden Hauptquellen in der Landwirtschaft.
Und Sie haben auch angesprochen die fossile Energieproduktion. Deutschland und Algerien, die haben gestern eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass sie eben die Methanemissionen im Öl- und Gassektor verringern wollen. Wie groß sind denn tatsächlich die Methanemissionen in dieser Industrie und wie problematisch auch?
Der fossile Energiesektor, der trägt ungefähr 35% der Methanemissionen bei, also 35% der menschengemachten Emissionen. Und da ist vor allem ein großes Potenzial durch Einsatz des aktuellen Stands der Technik diese Emissionen zu reduzieren. Also das sind Leckagen zum Beispiel, also vor allem Leckagen upstream, also nah an der Produktionsstelle. Und wir wissen also gerade auch aus Europa, dass das gut reduzierbar ist. Ich glaube, in Europa hat man da ziemlich Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, außerhalb aber eben noch nicht so. Und ich denke, auf dieses Potenzial wird sich das beziehen, was da jetzt verabredet wird.
Das heißt, wie relevant ist es, dass eben politisch solche Absichtserklärungen unterzeichnet werden, damit eben wirklich aktiv Schritte unternommen werden?
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Schritt. Also man hat sich ja auch das Ziel gesetzt, im Global Methane Pledge die Emissionen um 30% zu senken bis 2030. Und das schafft man halt nicht in Europa allein, wenn man das Gas von außerhalb bezieht. Von daher muss man da schon auch dann in den Versorgungsländern mit darauf einwirken, dass solche leicht behebbaren Dinge gelöst werden, zumal das ja auch im Prinzip spült das ja auch zusätzliches Geld in die Kasse, wenn man das nicht durch Leckagen oder Abfackeln entweichen lässt, kann man dran verdienen.
Und Herr Sachs, wenn Sie sagen, leicht kann man die Methanemissionen reduzieren, was sind denn das für konkrete Maßnahmen, die leicht umsetzbar wären?
Also das sind zum einen, bei der Ölförderung fällt Gas ja oft auch häufig mit an und wird dann schlicht und ergreifend abgefackelt, weil man halt das Öl haben möchte. Das kann man sicherlich anders lösen, indem man es nicht abfackelt, sondern zusätzlich halt das Gas fördert und nutzt. Und zum Zweiten sind es dann oft einfach die technischen Anlagen, also Tanks, Kompressorstationen, Pipelines, die nie ganz dicht sind. Also insbesondere auch so an Ventilen und so weiter und wo man einiges unternehmen kann. Ach so, und das Dritte sind verlassene Bohrungen, die dann normalerweise ja verblombt werden, wo aber jetzt neuere Studien zeigen, dass auch da noch häufig Emissionen stattfinden.
Danke Ihnen, Herr Sachs, für diese Zeit bis hierhin und das Gespräch.
Gerne.
Das war Thorsten Sachs vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung. Und die offizielle Verkündung der Reformpläne der EU-Kommission zum Emissionshandel, die verschiebt sich weiterhin noch ein bisschen. Deswegen verschieben wir auch noch die Schalte zu unserer Korrespondentin etwas weiter nach hinten und kommen zunächst noch zu einem anderen Thema, das, so sagen es Fachleute, aber auch mit dem Klima zu tun hat, nämlich dem Thema Waldbrände. Sie haben vielleicht die Bilder und die Berichte dazu gesehen. Die kanadische Metropole Toronto, die ist zurzeit eingehüllt in eine gelblich trübe Wolke und hat wohl die zurzeit schlechteste gemessene Luftqualität weltweit. Grund dafür sind schwere Waldbrände im Nordwesten der Provinz Ontario. Und der Rauch davon ist auch bis nach New York gezogen. Und das könnte das WM-Finale am Sonntag beeinflussen. Aber auch in Deutschland, also gar nicht so weit weg, da gibt es in diesem Jahr schon Waldbrände. Aktuell zum Beispiel im Müritz-Nationalpark. Da brennen inzwischen rund 360 Hektar Wald. Zuständig für die Brandbekämpfung in Deutschland sind Länder und Kommunen. Oft sind die damit aber überfordert. Deswegen unterstützt der Bund zum Beispiel mit Hubschraubern. Viele fragen sich aber, ob die Unterstützung vom Bund tatsächlich reicht beim Thema Waldbrand. Katrin Aue.
Wassermarsch. Oft hilft nur noch ein Löschhubschrauber gegen Wald- und Flächenbrände. Letztes Jahr sind in Deutschland gut 2600 Hektar Wald abgebrannt. Das ist etwa die Größe der Insel Norderney. Und auch in diesem Jahr brennt die trockene Vegetation wie Zunder. Ende Juni etwa in der sächsischen Gorischheide. Dort hat, wie vielerorts, alte Munition im Boden die Arbeiten erschwert. Mirko Pollmer, Bürgermeister der Gemeinde Zeithain, überschlägt die Kosten im MDR.
Alleine was an Fahrzeugen und an Kameraden da war, dann wird das wieder eine 500.000 sein. Die Kommunen sind am Limit und jährlich so eine Entwicklung, das kann eine Gemeinde Zeithain, so eine kleine Gemeinde, kann das nicht jedes Jahr stemmen.
Zumal mit der Erderwärmung das Risiko für Waldbrände steigt. Fachleute sagen, grundsätzlich sind die Feuerwehren in Deutschland gut aufgestellt. Auf die tendenziell steigende Zahl an Waldbränden sei reagiert worden. Mehr Spezialfahrzeuge angeschafft zum Beispiel, Feuerwehrleute weitergebildet. Aber das sei in den Bundesländern unterschiedlich ausgeprägt. Es gebe noch Handlungsbedarf, sagt auch Finn-Christopher Brüning vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Wir reden halt nicht über einen lokalen klassischen Brand, wenn wir über Waldbrände und Vegetationsbrände reden. Das sind halt Risiken, die kann keine Kommune alleine abdecken. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Solidarität unter den Feuerwehren haben und auch vor allen Dingen Amtshilfe aller staatlichen Ebenen funktioniert.
Bei allen staatlichen Ebenen ist der Bund mitgemeint. Dabei sind offiziell die Länder und Kommunen zuständig für den Brandschutz und Brandbekämpfung. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU betont, dass der Bund längst Unterstützung leiste. Bundeswehr und Bundespolizei schicken Hubschrauber. Das THW ist oft zur Stelle. Für die Zukunft verweist Dobrindt zudem auf den gerade geschlossenen sogenannten Pakt für den Bevölkerungsschutz.
Die Länder mit ihren Kompetenzen im Bereich der Feuerwehren, im Bereich der Rettungsdienste, die werden von uns ja mit Gerät entsprechend unterstützt, um die zivile Verteidigung oder für die zivile Verteidigung auch einen Dienst leisten zu können. Der kann in vielen Fällen aber eben auch für die Katastrophenhilfe genutzt werden. Und deswegen in diesem Sinne leisten wir als Bund in der Tat einen Beitrag dazu, um solche oder andere Katastrophen zu bekämpfen.
Allerdings hätte der Bund noch andere Hebel, betont der Forstwissenschaftler und Feuerökologe Alexander Held vom European Forest Institute. Beim Waldumbau zum Beispiel. Denn Wald brennt besonders oft und lang dort, wo er gegen Trockenheit schlecht gerüstet ist, etwa in Nadelbaumforsten.
Natürlich ist dieser Waldumbau nicht alleine Aufgabe des Waldbesitzers, sondern es ist eigentlich gesamtgesellschaftliches Interesse, dass wir gesunde, multifunktionale Wälder haben, weil der multifunktionale Wald, wie sagt man, das Schweizer Taschenmesser im Klimawandel ist und uns in vielfältiger Weise hilft, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen.
Deshalb brauche es mehr Förderung beim Waldumbau, auch vom Bund. Und dann ist da noch das Grundsätzliche. Die tendenziell zunehmende Trockenheit durch die Erderwärmung. Der Expertenrat für Klimafragen hat der Bundesregierung vor kurzem attestiert, sie tue nicht genug, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Dabei wäre auch das ein Hebel, um das Risiko für Waldbrände zu verringern.
Der Emissionshandel der EU. Vereinfacht gesagt läuft er so, dass Unternehmen, die CO2 ausstoßen müssen, Zertifikate kaufen, damit sie das klimaschädliche Gas weiter ausstoßen dürfen. Das ist ein System, das es schon länger gibt. Viele argumentieren, es ist zentral für den Klimaschutz, aber die europäischen Unternehmen vor allem, die sagen auch immer wieder, das ist zu teuer und zu kompliziert. Und deswegen wird schon länger darüber diskutiert und es soll eben auch reformiert werden. Ich habe es eben schon angekündigt. Und ich habe auch angekündigt, dass die EU-Kommission heute ihre Vorschläge vorstellt, aber es verschiebt sich immer weiter nach hinten. Ich bin jetzt trotzdem verbunden mit meiner Korrespondentin Annabel Brokkus, die für uns das im Blick hat. Annabel, warum ist es denn so kompliziert? Warum verschiebt sich jetzt allein die Ankündigung der Reformvorschläge immer weiter nach hinten?
Ja, die Ankündigung hätte eigentlich schon vor fast anderthalb Stunden kommen können, aber die Kommissare diskutieren noch über die letzten Feinheiten. Die haben auch in dieser Woche schon viel diskutiert, die verschiedenen Kabinette. Das Kabinett des Klimakommissars Wopke Hoekstra, des Wettbewerbsfähigkeitskommissars Stefan Séjourné, und das zeigt eigentlich, wie schwierig das ist, hier dieses Klimaschutzinstrument oder auch die Maßnahmen zum Klimaschutz ambitioniert zu gestalten und gleichzeitig auch das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu stärken. Und wir haben diese Polarisierung auch in den letzten Monaten gesehen, was das Klimaschutzinstrument des Emissionshandels angeht. Gerade Unternehmen wie zum Beispiel Thyssen, Arcelor, BASF, aber auch Mitgliedsländer Polen, Tschechien, Italien, Ungarn haben früh angefangen zu sagen, wir können den Emissionshandel, so wie er ist, nicht länger tragen. Wir schaffen das nicht, diese Dekarbonisierungsziele, die damit festgelegt sind. Am Anfang haben sie sogar noch gesagt, wir müssen den Emissionshandel abschaffen. Das ist aktuell keine Forderung mehr, aber es ist die Forderung, ihn deutlich anzupassen, weil er laut den Unternehmen zu teuer für sie ist. Arbeitsplätze kostet, man die Produktion abwandern müsste in Zukunft. Das ist bisher noch nicht passiert, aber die Analysefabrik Bruegel weist auch darauf hin, dass diese schwierigen Dekarbonisierungsschritte noch kommen in der Zukunft. Also das ist sozusagen die Seite, die den Emissionshandel in den letzten Monaten angegriffen hat.
Und wir merken es eben, es wird weiter diskutiert bis kurz vor Schluss. Es sind trotzdem schon so ein bisschen was bekannt, wie denn jetzt reformiert werden soll.
Ja, in den letzten Wochen ist einiges durchgedrungen und die EU-Kommission hat auch klargemacht, sie will eben diese Balance schaffen, den Unternehmen, die noch hinterherhängen, die noch nicht so viel dekarbonisiert haben, die zu unterstützen und gleichzeitig aber diejenigen, die vorangegangen sind, die schon viel investiert haben, die auch weiter zu unterstützen, dass sich auch für die dieses Geschäftsmodell grüner Stahl zum Beispiel lohnt. Und deswegen wird die Kommission vorschlagen, mehr CO2-Zertifikate länger auszugeben. Aktuell gilt ja, dass die Industrie und die Energieerzeuger 2039 praktisch klimaneutral werden sollen, weil es dann keine Zertifikate mehr gibt. Dieser Zeitraum wird jetzt gestreckt bis in die 2040er Jahre rein. Dadurch werden dann Klimaschutzinvestitionen nach hinten verschoben. Außerdem soll es länger kostenlose Zertifikate geben. Das ist für die Industrie wichtig, gerade wenn sie außerhalb der EU exportieren will. Da hat sie einen Wettbewerbsnachteil in Ländern, wo es keinen CO2-Preis gibt. Und diese kostenlosen Zertifikate sollen aber an Bedingungen geknüpft werden, dass Unternehmen sie nur bekommen, wenn sie einen Dekarbonisierungsplan vorlegen und veröffentlichen. Und auch dann im zweiten Schritt nur, wenn sie diesen Dekarbonisierungsplan auch umsetzen. Also das wird gestaffelt von der EU-Kommission. Und es soll auch, die Kommission will auch mit diesen Bedingungen so weit gehen, dass sollten die Unternehmen dann tatsächlich die Produktion außerhalb der EU verlagern, dann müssten sie die kostenlosen Zertifikate zurückzahlen.
Vielleicht kurz noch zum Abschluss. Wir haben es gehört, es gibt viel Kritik am Emissionshandel selbst. Aber gibt es denn jetzt auch schon Kritik, dass reformiert werden soll? Also dass da Ideen vorgebracht werden, dass es reformiert wird, das System?
Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Es gibt diese Vorreiterunternehmen, zu denen zum Beispiel Saarstahl gehören in Deutschland oder auch die Salzgitter AG, die einfach schon viel investiert haben, die Geschäftsmodelle aufgebaut haben, eben mit grünen Technologien und die auch diesen Investitionsanreiz durch den Emissionshandel weiter brauchen. Die sind natürlich auch laut geworden in den vergangenen Monaten. Dazu kommen auch noch Länder, die das auch unterstützt haben, die nordischen Länder, Spanien, die Niederlande. Und die haben natürlich versucht einzuwirken auf die Kommission, damit genau diese Balance gehalten werden kann zwischen Vorreitern und zwischen, wie ich sie nenne, Nachzüglern.
Die EU-Kommission stellt Reformpläne für den EU-Emissionshandel vor. Informationen waren das von meiner Kollegin Annabel Brockhus. Vielen Dank bis hierhin dafür. Wir werden im Laufe des Tages weiter darüber berichten. Die Planetary Health Diet, die setzt darauf, mehr pflanzliche und weniger tierische Lebensmittel zu essen. Mit dieser Form der Ernährung sollen vor allem zwei Dinge erreicht werden: gesündere Menschen und weniger Belastung für die Umwelt. Verbunden ist die Planetary Health Diet eng mit der Eat Lancet Commission. Das ist ein Zusammenschluss internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachbereichen. Und eine aktuelle Studie in diesem Kontext kommt jetzt zu dem Schluss, dass eine Transformation der Ernährung hin zu mehr pflanzlichen und damit auch gesünderen Lebensmitteln die Landwirtschaft weltweit deutlich verändern würde. Unter anderem weniger Fläche würde dann für den Anbau verbraucht werden und die Umwelt- und Gesundheitskosten würden niedriger ausfallen, als es bei einem Weitermachen wie bisher der Fall wäre, so steht es in der Studie. Und darüber kann ich jetzt mit Martin Keim sprechen. Er ist Agrarwissenschaftler und Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Guten Tag, Herr Keim.
Hallo, guten Tag, Herr Hennig.
Wie notwendig ist eine Transformation der Ernährung und auch damit der Landwirtschaft zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln?
Na, sie ist schon wichtig, also zentral wichtig, weil zum einen sind ganz, ganz viele Menschen ungesund ernährt, zu wenig, aber auch zu viel, vor allen Dingen unausgewogen, und das hat eben schlimme Gesundheitsfolgen. Zum anderen geht es aber um Umwelt und Klima. Also Ernährung ist für rund 30% des Klimawandels verantwortlich, ist für rund 80% des Biodiversitätsverlusts auf dem Land verantwortlich, dadurch, dass wir immer mehr Fläche brauchen, um Lebensmittel zu produzieren. Und dieser Umweltwandel hat wiederum negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft, also wie viel wir produzieren können, weil es immer mehr Hitze- und Wetterextreme gibt. Also wir sägen sehr, sehr stark an dem Ast, auf dem wir sitzen, und deswegen ist ein Weiter-so tatsächlich nicht auszudenken.
Die aktuelle Studie, über die wir reden, die argumentiert, wenn wir uns verändern zu mehr Pflanzen in der Ernährung, das würde bedeuten weniger Flächennutzung, mehr Produktivität, Sie haben es angesprochen, weniger Umweltbelastung. Aber geht das so einfach? Wo sind denn da die Hürden?
Naja, die Hürden sind natürlich die, dass über 8 Milliarden Menschen ihre Präferenzen ausleben. Und na klar, gibt es Präferenzen, vor allen Dingen, wenn Menschen reicher werden, auch mehr tierische Produkte zu konsumieren. Wir sehen das also jetzt nicht mehr so stark bei uns. Da geht es nicht unbedingt hoch pro Kopf. Aber wir sehen das in Regionen in Asien und Afrika, wo also, wenn die Menschen reicher werden, sie auch automatisch mehr tierische Produkte konsumieren. Und insofern ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es, hier die Präferenzen zu verändern? Da kann die Politik unterstützen. Das wäre mit Blick auf Umwelt und Klima wirklich notwendig, aber das ist kein leichter Weg. Also das schaffen wir ja bei uns schon so gut wie nicht, und in Ländern, wo es eben gewissermaßen einen Nachholbedarf gibt, geht es auch nicht. Ich will aber auch sagen, es geht gar nicht darum, dass wir alle vegan werden, weil na klar haben Fleisch, Eier, Milch auch wichtige Nährstoffe, nur wir dürfen es eben nicht übertreiben, und die E-Lancet-Ergebnisse sagen ja auch gar nicht, dass alle vegan leben müssen, sondern ein niedriger bis moderater Verzehr von tierischen Produkten, das funktioniert durchaus, aber eben nicht in den großen Mengen, wie wir das in Europa und auch in Nordamerika beobachten.
Wenn wir jetzt mal ganz konkret auf die Agrarwirtschaft schauen zum Beispiel, wenn die sich jetzt auf den Weg machen würde, mehr pflanzliche Lebensmittel für den menschlichen Konsum anzubauen, vielleicht zum Beispiel weniger für den tierischen Konsum, wäre das einfach machbar oder würde das die Betriebe vor große Probleme stellen?
Wir müssen natürlich insgesamt schauen, dass die Nährstoffe, die jetzt stark auch aus der tierischen Produktion kommen, also Eiweiß, aber auch Vitamine, Mineralstoffe, dass die dann stärker aus pflanzlichen Quellen kommen. Und für Eiweiß eignen sich Hülsenfrüchte besonders gut, also Erbsen, Bohnen, Linsen. Für Vitamine, Spurenelemente natürlich auch Obst und Gemüse. Es braucht schon eine große Umstellung, weil ausreichend Hülsenfrüchte und Obst und Gemüse weltweit werden derzeit nicht produziert, und deswegen braucht es eben, um dahin zu kommen, nicht nur Veränderungen im Konsum, sondern auch in der Landwirtschaft, und das setzt voraus, dass die richtigen Sorten für diese unterschiedlichen Arten vorhanden sind, die Landwirte auch anbauen können und wollen und damit einen ausreichenden Ertrag und dann auch Gewinn erwirtschaften. Also es bedarf eben schon einer umfassenden Änderung.
Sie haben es eben in Ihrer ersten Antwort schon angedeutet, aber wenn wir noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, die konventionelle Landwirtschaft gerade aktuell, vor allem auch mit Blick auf die Tierhaltung, wie gravierend sind die Folgen davon für Gesundheit und Umwelt?
Also die Tierhaltung ist ein wirklich großer Faktor. Ungefähr 2/3 der Treibhausgasemissionen aus dem Bereich Landwirtschaft und Ernährung sind auf die Tierhaltung und den Konsum tierischer Produkte zurückzuführen. Und das lässt sich ähnlich auch für Biodiversität berechnen. Und insofern konventionelle Landwirtschaft. Wir haben vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten darauf gesetzt, günstig Lebensmittel, günstig vor allen Dingen Kalorien zu produzieren, aber eben nicht genug auf gesunde Ernährung und gesunde Umwelt. Und deswegen brauchen wir jetzt ein Umdenken. Aber ein Umdenken heißt nicht unbedingt zurück zu romantischen Vorstellungen. Denn die Vorstellung, dass wir heute über 8 und morgen 10 Milliarden Menschen mit einer Landwirtschaft wie vor 200 Jahren, nämlich ohne Düngemittel und ohne Technologien ernähren könnten, die wird nicht funktionieren. Das ist naiv. Wir brauchen durchaus eine hochproduktive Landwirtschaft, die auch neue Technologien beinhalten muss, aber die müssen eben anders sein als die Technologien von gestern. Mit weniger synthetischen Inputs und smarter und vielfältiger vor allen Dingen, nicht nur auf Getreide und Ölsaaten bezogen.
Herr Keim, Sie haben es eben auch schon angesprochen, es geht ja auch um Ernährungsgewohnheiten weltweit, die ändert man vielleicht nicht einfach so. Haben Sie ein Gefühl dazu, was müsste sich zuerst ändern? Erst die Landwirtschaft, erst die Ernährungsgewohnheit, oder müsste zuallererst die Politik die Leitlinien setzen?
Also ich glaube, es muss ein Miteinander sein. Präferenzen kann man nicht politisch verordnen, jedenfalls nicht in demokratischen Systemen. Aber wir müssen gleichzeitig versuchen, Anreize zu schaffen. Da können auch steuerliche Anreize für unterschiedliche Lebensmittel eine Rolle spielen. Wir müssen Technologien und neue Wertschöpfungsketten für pflanzliche oder pflanzenbasierte Lebensmittel vorantreiben. Das ist nicht ein Entweder-Oder. Hier muss also Gesellschaft sich verändern und Politik muss das unterstützen.
Sagt Martin Keim von der Universität Bonn. Herr Keim, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch bis hierhin.
Ich danke Ihnen.
Und das war Umwelt und Verbraucher für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Hier geht's gleich weiter mit den Informationen am Mittag. Noch einen guten Tag.